Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld kommen wir heute Abend zu Lukas 8 und ich lese Vers 7 und dann die Auslegung Vers 14. Lukas 8 zunächst Vers 7 und dann Vers 14. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und jetzt kommt die Erklärung in Vers 14. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Soweit diese beiden Verse. In Kanada an dem Fuß des Turtle Mountain lag eine kleine Siedlung, friedliche Siedlung. Und mit der Eröffnung eines ergiebigen Kohlesbergwerkes hatte sich für diese Siedlung eine völlig neue Perspektive ergeben. Und so entstanden im Schatten dieses Berges Bürogebäude, Häuser für Bergarbeiter, ein Gasthaus wurde gebaut und einiges mehr. Und nach wuchs dieses kleine Städtchen, das ich nach dem Namen seines Gründers und Kapitalgebers Frank benannte. Und dem wirtschaftlichen Wachstum schienen in diesem kleinen Städtchen keine Grenzen gesetzt. Und die Stollen reichten schon über 1,5 Kilometer tief in diesen Berg für den Kohlenabbau. In den Morgenstunden am 29. April 1903 befand sich der Bremser Seid auf einem Anschlussgleis zum Bergwerk. Es war gegen 4 Uhr und er wollte eine Reihe Kohlenwaggons an einen Güterzug ankoppeln, als er einen eigenartigen Pfeifton vernahm und umschaute. Und in diesem Moment löste sich ein Kalkstock von etwa 800 Quadratmetern an der Ostseite des Turtle Mountains und stürzte auf die Stadt zu. Der Bremser sprang sofort auf die Lokomotive und der Lokführer drückte den Dampfhebel bis zum Anschlag. Und dieser Zug konnte über den Fluss im Tal hinüberrasen, wenige Sekunden bevor die Steinlawine die Brücke mit sich riss. Und hilflos musste die Zugbesatzung zusehen, wie ein Teil der Stadt unter 90 Millionen Tonnen Kalkstein begraben wurde. Und über 70 Menschen fanden dabei den Tod. Dieses vielversprechende Geschäft, diesem scheinbar grenzenlos wuchernden Wohlstand, war ein rasches Ende gesetzt, er war verschüttet worden. Und jetzt ist das Interessante, die Ursache für dieses verhängnisvolle Ereignis lag beim Beginn des Bergbaus. Das war nicht eine Sache, die später eingetreten war, sondern schon zu Beginn da war. Und als man die Kohle entdeckte, hat es niemand auf die geologisch instabilen und stark zerklüfteten Kalksteingipfel dieses Berges geachtet. Und die Ursache, dass man das nicht beachtet hatte, verursachte später diesen gewaltigen Bergsturz. Es war eine Siedlung, die Siedlung Frank, die sehr vielversprechend begann. Und dann blieb nichts davon übrig. Und genau das lesen wir hier bei der dritten Möglichkeit vom vierfachen Ackerfeld. Der ausgestreute Samen beginnt zu keimen. Nicht nur ansatzweise, sondern richtig. Die Wurzeln wachsen zunächst in die Tiefe und dem Wachstum scheint keine Grenze gesetzt. Selbst die Hitze der Sonne kann dieses Wachstum nicht verhindern. Aber dann passiert das Traurige. Bevor die Frucht heranreifen kann, wird sie von den Dornen überwuchert, die schneller wachsen wie die heranreifende Frucht und schließlich von diesen Dornen erstickt. Der ausgestreute Same ist ja Gottes Wort, das in ihrem und meinem Leben Frucht für den lebendigen Gott wachsen lassen möchte. Frucht ist in erster Linie ein geistlich veränderter Charakter. Das lesen wir in Galater 5, die Frucht des Geistes. Da fängt es an, dass unser Leben fruchtbar wird, dass unser Charakter, unser Wesen dem Bild Jesu Christi ähnlicher wird. Und im weiteren Sinn gehört dann zu Frucht alles, was der Herr durch unser Leben zu seiner Ehre bewirken kann. Und dazu, dass Frucht heranwachsen kann, ist eine Voraussetzung notwendig. Nicht, dass wir uns jetzt nach Leibeskräften anstrengen und viel Mühe geben und wieder selbst Frucht machen wollen, sondern es geht darum, dass wir Christus wirklich den Herrn in unserem Leben sein lassen. Dass wir ihm die Befehlsgewalt, bildlich gesprochen, die Kommando unseres Brücke unseres Lebens übertragen und ihm immer wieder neu darüber das Kommando, die Befehlsgewalt geben. Dass der Herr, der in mir wohnt, in mir und durch mich wirken kann, uneingeschränkt, so wie er es möchte. Und dann wird er durch sein Wort mein Leben fruchtbar werden lassen. Ich möchte das nochmals sagen, wie und wo er das dann tut, das ist seine Sache. Aber das ist die Voraussetzung, dass er zu seiner Zeit Frucht durch unser Leben wirken kann. Bei dem, was unter die Dornen gesät war, ging zuerst alles gut. Und da wurde aus einem echten Anliegen heraus ein Anfang mit Jesus gemacht. Es gab auch gewisse Veränderungen, können wir sagen. Es war nicht nur ein kurzzeitiges Strohfeuer gewesen, es wurde scheinbar etwas sichtbar. Alles schien auf gute Frucht hinzudeuten. Aber bevor die Frucht zur Reife kam, wurde alles von den Dornen, die die Frucht überwuchert haben, erstickt und nichts blieb mehr übrig. Das ist der Grund, warum dieses Gleichnis jeden von uns berührt, wenn wir mit Gottes Wort in Berührung sind. Wir können nicht sagen, das sind jetzt nur die mit einem festgetretenen Herzensboden, wo das Same gar nicht keimen kann, sondern hier wird jeder von uns berührt, die wir Gottes Wort hören und auch Gottes Wort an uns wirken lassen wollen. Jetzt denken Sie noch einmal an diese Geschichte vom Anfang, den Kohlenabbau am Turtle Mountain. Über eine längere Zeit entwickelte sich alles gut und man achtete auch darauf, dass die Stollen sorgfältig angelegt waren. Aber die Ursache für diesen überraschenden Bergsturz, sie lagen ganz am Anfang in der Beschaffenheit des Gipfels. Und genauso liegt die Ursache, dass die heranreifende Frucht erstickt wurde durch die Dornen am Anfang der Geschichte, wenn sich auch die erstickende Kraft erst später auswirkte. Aber nicht nur der gute Samen war hier im Boden, sondern auch für die Dornen war der Same im Boden gewesen. Zunächst noch völlig unbemerkt. Aber zu einem späteren Zeitpunkt wurde es deutlich, wie er wucherte und dann die gute Frucht oder den Ansatz zur Frucht erstickte. Wir können sagen, es geht hier um einen Menschen mit einem geteilten Herzen. Er möchte auf der einen Seite dem Herrn Jesus nachfolgen, aber er hat noch andere Dinge in seinem Leben, die er selbst festhalten möchte, worüber Christus nicht der Herr wird, die er auf jeden Fall auch noch behalten möchte. Also sowohl als auch Christus nachfolgen, aber gewisse Dinge auch noch selbst bestimmen und selbst darüber verfügen. Und der Herr Jesus darf vielleicht Veränderung bewirken. Vielleicht sind es nur kleine Bindungen, die man um keinen Preis missen möchte, sondern sie noch in der Nachfolge bewusst weiter pflegt. Wenn wir jetzt Bindungen hören, wenn wir an Dornen und Unkraut denken, da sind uns vielleicht ganz schreckliche Dinge vor Augen. Okkultismus, da gibt es schreckliche Bindungen. Oder eine gottlosgelöste Sexualität, eine durch die Sünde entartete Sexualität. Oder der Bereich der Suchtmittel. Und zweifelsohne wirkt auf diesen Gebieten auch in besonderer Weise die Macht der Sünde und die Macht der Finsternis. Und nur der Herr Jesus kann von solchen Bindungen befreien. Aber darum geht es in diesem Gleichnis nicht. Der Herr Jesus spricht hier von drei Dingen, die unser Leben binden können und die alle miteinander vorbei sind. Es geht dabei um den Materialismus und um die vergänglichen Lebenssorgen und den vergänglichen Lebensgenuss. Das sind die Sorgen um unsere materielle Absicherung oder die Sorge, dass wir einfach noch mehr haben wollen, wie wir schon haben. Die Gefahr, einfach noch mehr haben zu wollen, ist die besondere Gefahr für die, die noch nicht so viel haben. Und dann, wenn man dann so viel hat, dann kommt der Reichtum und das ist die Gefahr für den, der eben schon mehr hat. Und dann die Suche nach der Lebenserfüllung in diesen Dingen. Und das ist eine Gefahr, die jeden von uns betrifft, ob er mehr oder weniger hat. Um habsüchtig zu sein, braucht man nicht erst Millionär zu sein. Das kann bei 5 Euro anfangen, dass man habsüchtig ist. Also das ist eine Gefahr, die jeden von uns betrifft. Es wäre jetzt einmal interessant, die Frage nach einem Merkmal für einen Heiden zu stellen. Was ist ein typisches Merkmal für einen Heiden? Da hätten wir dann vielleicht eine ganze Breite von Antworten, die wir sagen würden. Ja, vielleicht ein Heide, das ist jemand, der im Animismus lebt, in der Geisterfurcht oder der einen Götzen aus Holz oder aus Stein verehrt. Das ist ein Heide. Oder der die Natur vergöttert. Oder der eine unsittliche Ethik hat, weil er die Botschaft der Bibel nicht kennt. Zum Beispiel die Vielweiberei im Heidentum und andere Dinge. Das ist ein Heide oder die ausgelassenen Feste, Götterfeste, die die Heiden feiern. Das sind alles Dinge, die uns einfallen, wenn wir den Begriff Heide hören. Der Herr Jesus hat uns noch ein ganz anderes Merkmal für einen typischen Heiden genannt. Und es fällt uns gar nicht so schnell ein. Habsucht und die Sorge um materielle Absicherung. Ein typisches Merkmal für einen Heide. Ich schlage dazu auf Matthäus Evangelium, Kapitel 6, da ist ja die Rede von den Nationen und das sind eben die Heiden aus alttestamentlich biblischer Sicht. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und jetzt ab Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Dornen seiner mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht. auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Und jetzt kommt's. Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es ist interessant, wir haben in 1. Petrus 5 eine sehr bekannte Stelle: Demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Und dann heißt es, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Jetzt können wir von dieser Stelle einen Rückkehrschluss ziehen. Demütigen heißt, die Sorgen abzugeben. Umgekehrt, sich zu sorgen in diesem Sinn ist eine Form von Hochmut. Warum? Weil wir Dinge selbst kontrollieren wollen, selbst überblicken wollen, selbst lösen wollen, die allein in Gottes Hand liegen und die nur er überblicken, er kontrollieren und er lösen kann. Wenn ich jetzt von diesem Kennzeichen der Heiden gesprochen habe, das Sorgen, dann geht es nicht darum, dass wir in falscher Weise faul im Sessel sitzen sollen und unsere Bequemlichkeit oder unsere Faulheit, um das einmal ganz direkt zu sagen, unter dem Vorwand von Gottvertrauen betreiben. Paulus betont ausdrücklich im 1. und 2. Thessalonicher Brief, dass jeder, der die Möglichkeit hat, arbeiten soll, um sich sein Brot zu verdienen. Das ist was anderes, wenn jemand arbeiten möchte und die Möglichkeit nicht mehr hat, weil er gesundheitlich nicht kann oder heute mit der Arbeitslosigkeit. Das ist was etwas anderes. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, sagt Paulus ausdrücklich, der soll sein eigenes Brot verdienen. Darum geht es also nicht, dass wir bei einer Bequemlichkeit das Wort sprechen. Aber es geht darum, dass wir nicht uns von materiellen, vergänglichen Zukunftssorgen und von einer solchen Zukunftssicherung in Beschlag nehmen lassen. Lassen Sie mich einmal die Frage stellen. Es ist eine Frage, die uns einmal ein Lehrer gestellt hat im Unterricht, Pfarrer Heiko Grimmer. Wo unterscheidet sich unser Leben als Nachfolger Jesu heute überhaupt noch in dieser Hinsicht von ungläubigen Menschen? Es geht ja nur noch um die materielle Absicherung der Zukunft. Wir sind vielleicht immer schnell dabei, davon zu reden, wie der Herr für uns sorgt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, hat er überhaupt noch Gelegenheit für uns zu sorgen? Oder treffen wir nicht lauter Vorkehrungen und Absicherungen, dass alles versorgt scheint, müssen wir ehrlich sagen, Sie bekommen Ihre wohlverdiente Rente. Ich sage extra wohlverdient dazu. Ich weiß ja nicht, ob ich jemals etwas von meiner Rente sehen werde. Also es scheint uns noch, dass es abgesichert ist. Aber ob das tatsächlich einmal abgesichert ist, das ist eine andere Frage. Hat der Herr überhaupt noch Gelegenheit, für uns zu sorgen? Und wie sieht das ganz praktisch aus mit dem ganzen Bereich des Versicherungswesens? Jetzt darf ich als Nachfolger Jesu für die Pflichtversicherungen dankbar sein. Rentenversicherung, Krankenversicherung. Und ich würde auch jedem sagen, dass er das in Anspruch nehmen soll, was in unserem Staat Pflicht ist, was hier geboten wird. Und jetzt nicht sagen, ich brauche nichts mehr zahlen, der Herr sorgt für mich. Das wäre dann eine falsche Einstellung, dass wir dankbar sind und es auch in Anspruch nehmen können. Aber wie viele Zusatzversicherungen werden darüber hinaus angeboten und abgeschlossen? Und es gibt ja ständig neue Zusatzversicherungen. Man kann auch dieses versichern und jenes versichern und dann schafft man sich wieder etwas an und dann überlegt man, vorher hat man die Sorge gar nicht gehabt, aber ist auch versichert, wenn irgendwas wäre mit diesem Gegenstand. Der Herr Jesus hat gesagt, sorget nicht. Oder man beginnt Rücklagen zu bilden für sogenannte schlechte Zeiten. Jetzt ist es auch nicht verkehrt, wenn man eine gesunde Rücklage hat. Aber für sogenannte schlechte Zeiten, und je mehr man sich damit beschäftigt, umso höher werden die Rücklagen, eigenartigerweise. Am Anfang denkt man vielleicht noch, ja, 10.000 Euro wäre eine gute Rücklage. Wenn man bei 10.000 ist, denkt man, 20.000 wäre nicht schlecht. Und dann denkt man, 30.000 wäre noch besser. Und dann geht es weiter, 40, 50, 60, immer höher hinaus. Und William MacDonald hat einmal geschrieben, die meisten Menschen, die Rücklagen für eine schlechte Zeit bilden, vergessen, dass das Geld in einer schlechten Zeit nichts mehr wert ist. Dass es dann entwertet wird. Und ich denke hier an das Lebensbild von Dietrich Bonhoeffer, mit dem ich mich vor Jahren beschäftigt habe. Sein Vater hatte eine sehr gute Stellung und er hatte für damalige Verhältnisse eine horrende Lebensversicherung. Ich glaube, waren es 100 oder 200.000 Reichsmarks gewesen. Und seine Lebensversicherung wurde fällig auf dem Höhepunkt der Inflation. Was er sich dafür kaufen konnte, war ein Körbchen Erdbeeren. Das hatte Dietrich Bonhoeffer geschrieben. In seinen Lebenserinnerungen ist es enthalten, sein Vater. Wenn wir uns das einmal vorstellen, also das Geld, wo wir meinen, für schlechte Zeiten aufzubewahren, das ist dann meistens auch nichts mehr wert. Der Herr Jesus sagt uns, sorget nicht. Ich möchte es noch einmal klarstellen, es geht nicht um einen oberflächlichen Lebensstil. Es geht auch nicht darum, dass wir vor feststehenden, existenznotwendigen Ausgaben die Augen verschließen. Und es ist halt so, ich kann in Deutschland nicht leben wie in anderen Teilen der Welt, weil gewisse Dinge einfach teurer sind, existenznotwendige Dinge. Es geht auch darum, dass wir für die Familie sorgen sollen. Paulus sagt uns ja, wer für die eigenen Hausgenossen nicht sorgt, der ist schlimmer wie ein Heide. Also auch nicht darum, dass man für die eigene Familie nicht sorgt, in einer falschen Weise und dann sagt, der Herr wird's schon tun, sondern diese Verantwortung sollen wir nah wahrnehmen, soweit es uns möglich ist. Es geht vielmehr um den Irrtum, durch materielle Absicherung unsere Zukunft in den Griff zu bekommen und dadurch zu vergessen, dass mein Leben und meine Zukunft allein in Gottes Hand liegt. Es geht um die Gefahr, dass wir von vergänglichen Dingen und von diesen Sorgen so in Beschlag genommen werden und dass sie den Platz und die Kraft in meinem Leben in Anspruch nehmen, der allein dem Herrn Jesus zusteht. Wenn wir statt unseren Bedürfnissen ihm und seinen Anliegen dem absoluten Stellenwert im Leben einräumen, dann wird er sich um alles andere annehmen, was wir wirklich bedürfen. Das hat er verheißen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und wenn wir einmal vor unserem Herrn stehen, dann kommt es nicht mehr darauf an, wie groß am Ende unseres Lebens unser Sparkonto war, sondern dann geht es um die Frage, ob er unser Leben zu seiner Ehre gebrauchen konnte und ob er etwas bewirken konnte. Geld und Besitz an für sich ist nicht das Problem. Das würde ich sehen. Das ist ja der Trugschluss, wenn man dann sagt, ja, Geld wäre schlecht. Also Geld und Besitz an für sich ist nicht das Problem, sondern unser menschliches Herz ist das Problem, dass wir immer mehr davon haben möchte. Die Bibel sagt uns nicht, dass das Geld die Wurzel allen Übels ist, sondern die Geldliebe in 1. Timotheus 6, Vers 10. Es geht um dieses Verlangen, immer mehr davon besitzen zu wollen oder sich um keinen Preis davon zu trennen. Und Sie finden in der Bibel sehr viele Personen, denen Geldliebe zum geistlichen Fallstrick wurde. Und es sind wahrscheinlich viel mehr, wenn man einmal nachschaut, wie uns so auf den ersten Blick einfallen. Ich möchte nur zwei Beispiele davon nennen. Wir urteilen alle immer viel zu schnell über Judas Ischariot. Aber ich möchte Ihnen das einmal von einer anderen Seite zeigen. Haben Sie schon einmal überlegt, dass dieser Mann seine ganze materielle Existenz und Zukunftsaussichten an den Nagel gehängt hatte, als er in die Nachfolge Jesu trat, ohne die Gewähr eines festen Monatslohns zu haben? Und dann war der Herr Jesus mit seiner immer größer werdenden Jüngerschar unterwegs. Und als er ganz deutlich über die Konsequenzen der Nachfolge sprach, da wandten sich viele Jünger von ihm ab. Johannes 6, Vers 66, das ging ihnen zu weit. Aber Judas blieb bei dem Herrn Jesus zurück. Ihn konnte auch das nicht abbringen. Er ist nicht weggegangen, als die vielen weggegangen sind. Der Herr Jesus sandte die 12 aus, um zu predigen und Dämonen auszutreiben. Auch Judas war dabei und wirkte in der Macht Gottes, wird uns nichts anderes von ihm berichtet. Judas kannte den Herrn, er folgte ihm nach, er wurde sogar von ihm gebraucht. Und lange Zeit ging das gut. Aber dann brach in seinem Leben die alte, unbereinigte Geldliebe auf und wurde ihm zum Verhängnis. Und statt fruchtbarem Dienst stand am Ende Verrat und Abfall. Ich möchte anfügen, wir lesen, dass der Herr Jesus von Anfang an wusste, dass der Judas nicht dazugehörte. Das lesen wir Beispiel in Johannes 13, wo er zu den Jüngern sagt, ihr seid alle rein, aber nicht einer, weil er von Anfang an wusste, wer der ist, der ihn verraten würde. Aber betrachten wir das Leben des Judas einmal auf diesem Hintergrund, was für einen Anfang es zuerst genommen hat. Die Dornen waren verborgen und wie es dann endete. Im Alten Testament wird uns von Achan berichtet. Er war mit dabei, als Gott Israel diesen gewaltigen Sieg über Jericho schenkte. Und im Gehorsam gegenüber dem Herrn schwang er sein Schwert wie die anderen Israeliten, um den Bann an den Bewohnern und Tieren in Jericho zu vollstrecken. Aber dann blieb er an etwas Geld und an ein paar kostbaren Kleidern hängen. Und im Verhältnis zu der großen Stadt mit ihren Reichtümern war das gar nichts, was Achan hier zu sich genommen hatte. Aber es wurde nicht nur ihm zum Fallstrick, sondern dem ganzen Volk. Gott konnte wegen dieser geduldeten Sünde keinen Sieg mehr geben. Und die Israeliten erlitten zunächst die Niederlage bei Ai. Das Neue Testament spricht sehr deutlich von der Gefahr der Habsucht und der Geldliebe. Und wenn wir ehrlich sind, wir sprechen heute sehr wenig davon. Aber liegt vielleicht auch da ein Grund, warum die Stoßkraft der Gemeinde Jesu in Westeuropa so stumpf geworden ist? William MacDonald hielt einmal einen Vortrag, und er hat gesagt, in seiner Laufbahn, er ist jetzt ja schon über 80, hat er so viele Menschen in der Seelsorge gehabt, die so viele Sünden bekannt haben. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, eine Sünde wurde nie bekannt und das war Habsucht. Und der Vortrag hatte den Titel Habsucht, eine Sünde, die nie bekannt wird, aber die trotzdem verheerende Folgen für das eigene Leben haben kann, wie wir am Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sehen. Paulus stellt der Habsucht die durch das Leben mit Christus bewirkte Genügsamkeit gegenüber. In 1. Timotheus 6, Vers 6. Und diese Genügsamkeit kommt aus der Erkenntnis, dass wir nichts von all dem Materiellen mit in die Ewigkeit nehmen können. Und theoretisch stimmen wir diesem Satz alle zu. Aber es ist die Frage, die muss ich auch mir stellen, wo das in unserem Leben noch sichtbar wird. Zugleich zeigt sich die Genügsamkeit auch im Gottvertrauen. William MacDonald berichtet in einem seiner Bücher, war es er selber oder war es ein anderer Lehrer, den er gekannt hatte, der hatte Studenten eingeladen, gläubige Studenten in einem sehr stilvollen Wohnzimmer, das er hatte. Und sie haben sich ausgetauscht und jetzt durfte sich jeder ein Lied wünschen am Ende dieses Abends. Und dieser Gastgeber hat sich dann ein altes, schönes englisches Glaubenslied gewünscht und es hatte den Titel »Bin nur ein Pilger hier, der wohnt in einem Zelt«. Und da war ein frisch bekehrter Mann unter den Studenten. Und dann hörte er gerade noch, wie der hinter vorgehaltener Hand murmelte, »Aber was für ein Zelt«, als er das Lied vorgeschlagen hat. Obwohl ich nichts von meinem Besitz mit in die Ewigkeit nehmen kann, kann ich ihn doch jetzt schon für die Ewigkeit einsetzen. Und deshalb kann für einen Nachfolger Jesu ein gutes Einkommen und ein gutes Vermögen etwas Segenvolles sein, wenn es nicht der Habsucht entspringt. In der Bibel werden uns auch Menschen gezeigt, die vermögend waren, aber die nicht ihr Herz daran gebunden haben, sondern mit dem Vermögen ihrem Herrn dienten, die nicht alles verkauft haben und hergegeben haben, sondern mit ihrem Vermögen dem Herrn dienten. Denken Sie an das Salböl, mit der die Maria ihre Liebe gegenüber dem Herrn zum Ausdruck brachte. Das war ein Vermögen wert. Sie stellte ihren Reichtum damit ganz bewusst dem Herrn zur Verfügung. Oder denken Sie an das Haus, dass Martha, Maria und Lazarus sich teilten. Sie haben dieses Haus nicht verkauft, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Die anderen Jünger haben ihre Heimat hinter sich gelassen. Sie haben aber dieses Haus nicht verkauft, das ihnen ermöglicht war, das ihr Besitz war. Aber sie stellten es dem Herrn Jesus zur Verfügung. Er und seine Jünger konnten in diesem Haus ein- und auskehren. Und deshalb ist die Frage nie, wie viel wir haben, sondern es ist die Frage, ob wir an das gebunden sind innerlich, was wir haben und ob wir bereit sind, dass der Herr darüber der Herr ist oder ob wir es selbstsüchtig nur für uns in Anspruch nehmen. Ich habe auch schon Gedanken gehabt, die Sie vielleicht auch kennen. Und zwar die Überlegung, wie viel Geld könnte man fürs Reich Gottes geben, wenn man viel Geld hätte? Zum Beispiel, wenn ich jetzt 1 Million auf meinem Bankkonto gebe, dann könnte ich 500.000 für das Reich Gottes geben und das wäre doch eine riesengroße Summe. Aber wissen Sie, der Gedanke ist schon wieder habsüchtig, weil bei der Hälfte von 1 Million, da bleibt noch sehr viel für einen persönlich am Ende selbst übrig. Und deshalb ist nicht die Frage, wie viel uns der Herr gegeben hat, sondern die Frage ist, ob wir innerlich daran gebunden sind, ob er der Herr sein darf und ob wir ihn verfügen lassen. Der Herr Jesus möchte, dass ich das, was er mir anvertraut hat, ob es viel oder wenig ist, unter seine Herrschaft stelle. Und dann kann er den vergänglichen Besitz in eine ewige Kapitalanlage umwandeln. Und wie schön wäre es doch, wenn Sie und ich einmal vor ihm stehen und dort Menschen treffen, denen die rettende Botschaft von Jesus gesagt werden konnte, weil wir dem Herrn mit dem gedient haben, was er uns anvertraut hat. Und wie viel fruchtbarer wäre das, wie viel, Entschuldigung, furchtbarer wäre das, wenn Menschen verloren gehen, nur weil wir alles selbstsüchtig für uns selbst verbrauchten. A.T. Pearson ist einigen bekannt und er hat mal überschlagen, und ich muss Ihnen dazu sagen, da gehört auch meine eigene Wohnung dazu, er hat einmal überschlagen, dass in christlichen Häusern damals genug in Form von Gold- oder Silbergeschirr oder Ziergegenstände, also nicht, dass Sie einen falschen Eindruck haben, ich habe kein Gold- oder Silbergeschirr, aber jetzt Ziergegenstände, Gold- und Silbergeschirr und nutzlosen Ziergegenständen begraben liegt, um eine Flotte von 50.000 Schiffen zu bauen, sie mit Bibeln aufzufüllen und mit Missionaren vollzuladen um innerhalb von wenigen Jahren jede lebende Seele mit dem Evangelium zu erreichen. Ich habe von meinem Besitz gesprochen, aber eigentlich gehört er überhaupt nicht mir. Entsprechend von unserem Besitz. Eigentlich gehört er uns gar nicht. Die Bibel sagt, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. 1. Timotheus 6, Vers 7. Alles, was ich hier zwischen Wiege und Sarg besitze, ist mir von Gott anvertraut. Und was kann ich dafür, dass ich in ein Land geboren bin, in dem Überfluss herrscht und andere Menschen in ein Land geboren werden, in dem ständig Mangel herrscht? Und deshalb gilt nicht nur für einen Teil, sondern für unseren ganzen anvertrauten Besitz die Frage, was der Herr möchte und was wir für uns zurückhalten. Ich möchte Ihnen etwas mitgeben, was ich leider auch noch immer zu wenig praktiziere, und zwar ganz bewusst vor größeren Anschaffungen zu beten. Ganz bewusst zu beten. Und dann kann es passieren, dass man Dinge plötzlich billiger bekommt, wie man gedacht hat. Der Herr kann einem Frieden geben, dass man eine Anschaffung macht, die man ins Auge gefasst hat. Er kann einem die Freiheit geben, aber der Herr kann einem auch die Frieden und die Freiheit nehmen, dass man die Anschaffung sein lässt und nachher doch nichts vermisst durch diese Anschaffung. Ein junger Mann hat einmal ein Zeugnis gegeben und er hat gesagt, jedes Mal, wenn die Sache des Herrn Jesus in seinem Leben finanziell kurz gehalten wurde, musste er plötzlich anfangen mit Rechnen und mit Schauen, dass das Geld am Ende noch reicht. Aber jedes Mal, wenn der Herr Jesus einen größeren Stellenwert in den Finanzen einnahm, blieb immer für das Notwendige das Geld übrig, ohne dass er rechnen musste und schauen musste, wie die ganze Sache aufging. Ich möchte Ihnen noch etwas dazu sagen, bei manchen Anschaffungen, dass Sie mich nicht falsch verstehen, geht es auch nicht darum, das Billigste zu kaufen. Manchmal kann auch etwas Teureres billiger sein auf die Dauer, wie etwas Billiges, das schnell kaputt geht, also dass keine Missverständnisse entstehen. Aber wir können dafür beten und werden dann erfahren, wie der Herr führt. Selbst, ich möchte noch etwas sagen, dass keine Missverständnisse entstehen, selbst wenn ein Mensch alles Geld bis zum letzten Cent, heißt ja heute nicht mehr Pfennig, sondern Cent, in ein christliches Werk spenden sollte, könnte es sein, dass es trotzdem kein echtes Opfer war und dass er trotzdem einmal verloren geht. Dass wir das auch sehen. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Gerettet werde ich nur, weil der Herr Jesus mit seinem Blut und Leben für meine Sünde bezahlt hat. Ich kann ihn durch die größten finanziellen und materiellen Opfer nicht bestechen und ich werde dadurch auch kein besserer Nachfolger Jesu. Paulus sagt ja in 1. Korinther 13, wenn er alle sein Besitz den Armen gebe, aber hätte nicht die Liebe in sich, und das ist die göttliche Liebe, dann wäre alles umsonst. Der Herr Jesus möchte keine Opfer aus Selbstgerechtigkeit, dass wir uns selber wieder vor uns damit brüsten, wie viel wir doch geben. Er möchte auch keine Opfer aus Zwang, dass wir sie mit einem zerknirschten Gesicht geben, so wie wenn man den Strafzettel fürs Auto bezahlen muss, sondern er möchte aus Liebe und Dankbarkeit Opfer für das, was er getan hat. Und da sagt uns die Bibel, einen fröhlichen Geber, den hat Gott lieb. Ich möchte Ihnen zum Schluss die Geschichte von zwei englischen Brüdern erzählen. Der eine hieß John, der andere hieß David. Beide wuchsen heran und steckten sich dann völlig unterschiedliche Lebensziele. Der eine nahm sich vor, einmal einen so großen Besitz wie möglich zu erwerben und so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und er wanderte dazu aus, John, in die Vereinigten, nach Kanada, nach Nordamerika. Und er brachte es für die damalige Zeit tatsächlich zu einem sehr großen Vermögen. Als er starb, schrieben seine Freunde eine Todesanzeige. Und da stand sogar drin, wie viel er Vermögen hatte. Waren es 250.000 Dollar oder 300.000? Sie dürfen das nicht mit heute vergleichen. Das war ein Vielfaches in der damaligen Zeit. Ein Vielfaches mehr an Wert, das er gehabt hatte. Sein Bruder David erwählte ein ganz anderes Lebensziel. Für ihn war das Wichtigste, dass sein Leben etwas sein konnte zur Ehre Gottes. Und als er starb, als man ihn tot auf seinen Knien fand, da hatte er keinen Besitz. Es war ein Zelt, es war ein Feldbett, es war eine Truhe mit einigen wenigen Dingen. Und das war David Livingstone gewesen. Aber er hatte mit seinem Leben das innere Afrika für die Missionsarbeit geöffnet. Und durch ihn fanden viele Afrikaner zum Glauben. Und sie hatten ihn so lieb gewonnen, bevor sein Leichnam nach England überführt wurde, dass sie das Herz aus seinem Leib schnitten und in afrikanischer Erde begruben. Weil sie sagen, sein Herz hat Afrika gehört, der Gewinnung für das Evangelium. Und David Livingstone hat in sein Tagebuch geschrieben: Nichts, was ich habe oder besitzen mag, soll einen Wert für mich haben, soweit es nicht Bezug zum Reich Christi hat. Wenn irgendetwas zur Förderung des Reichs dient, soll es weggegeben oder behalten werden, je nachdem, ob das Weggeben oder das Behalten mehr die Ehre dessen fördert, dem ich alle meine Hoffnung in Zeit und Ewigkeit verdanke. Soweit David Livingstone. Wir haben es gehört, der Seemann ging aus zu säen und anderes fiel unter die Dornen und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und dann lesen wir in Vers 14, dass aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Ich schließe mit einem Liedvers, der zugleich ein Gebet ist. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Alles will ich weihen, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.